RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuches bei US-Präsident Trump gezogen. Merz nannte die Gesprächsatmosphäre im Weißen Haus außerordentlich gut. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In der ARD sagte der Kanzler, er habe mit Trump über sehr viele Themen gesprochen und der US-Präsident sei sehr interessiert an Deutschland gewesen. Trump habe auch seine Einladung angenommen, nach Deutschland zu kommen, wann sei noch unklar. Insgesamt, so Merz, gäbe es nun ein Fundament für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, zum Beispiel in Handelsfragen. Trump sagte bei dem Treffen, er strebe eine großartige Beziehung zu Deutschland an und lobte unter anderem die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.
Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert. Beide überziehen sich gegenseitig mit Drohungen. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Rüther.
Begonnen hatte es mit Trumps geplantem Steuergesetz, das Musk öffentlich kritisierte und als widerlich, unverschämt und eine Abscheulichkeit bezeichnete. Trump nannte Musk daraufhin verrückt und drohte, dessen Firmen Regierungsaufträge zu entziehen. Musk wiederum warf Trump Undankbarkeit vor und erklärte, ohne ihn hätte der die Präsidentenwahl verloren. Und Musk kündigte an, seine Firma SpaceX werde die Weltraumkapsel Dragon außer Betrieb setzen. Das Raumschiff ist für die USA aktuell praktisch unverzichtbar, um Astronauten zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Der Streit zwischen Trump und Musk hat auch massive Auswirkungen auf Tesla. Die Aktien des Elektroautobauers, dessen Chef Musk ist, gingen auf Talfahrt. Mit einem Minus von 14% verlor der Konzern rund 150 Milliarden Dollar an Börsenwert.
Israel hat erneut Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Ziel war nach Armeeangaben eine unterirdische Drohnenfabrik der Hisbollah-Miliz. Diese habe unter den bombardierten Stadtvierteln gelegen. Die Bevölkerung sei im Vorfeld gewarnt worden. Libanesische Staatsmedien berichten zudem von israelischen Angriffen auf ein Dorf im Süden des Landes. Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen. Um Mitternacht sind Übergangsregeln in Kraft getreten. Sie sollen so lange gelten, bis es ein neues Handelsabkommen gibt. Die EU hatte ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges zu stärken. Die Bauern im Osten der EU kritisieren die Zollbefreiung. Sie beklagten eine unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber ein Durchzug von Schauern, zwischendurch etwas Sonne im Norden und im Südosten trocken, 16 bis 26 Grad. Am Sonnabend wechselnd bewölkt, dazu Schauer und Gewitter, bei Höchstwerten zwischen 16 und 25 Grad. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Salzburg über die U73 und Richtung München über die U24 und U22. Achtung bitte, in Richtung Salzburg bitte nicht dem Navi folgen. Die A9 Berlin Richtung Halle-Leipzig ist zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz nach einem Unfall gesperrt. Und die A113 Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber aus dem NDR-Infostudio in Hamburg. Herzlich willkommen. Bundeskanzler Merz war bei US-Präsident Trump zum Antrittsbesuch. Viel war im Vorfeld spekuliert worden darüber, wie Trump den deutschen Kanzler behandeln würde, ob er ähnlich herablassend und aggressiv auftreten würde wie noch beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky oder bei dem des Präsidenten Ramaphosa aus Südafrika. Es ist nichts Vergleichbares passiert. Der Besuch verlief glatt. Nina Barth berichtet aus Washington.
Ein ausgesprochen gutes Gespräch. Das ist das Fazit von Bundeskanzler Friedrich Merz nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Wir haben ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, sagte Merz im ARD-Brennpunkt. Er erklärte auch, dass Trump seine Einladung zu einem Besuch in Deutschland angenommen habe. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Eine befürchtete Konfrontation gab es nicht. Merz kam deutlich seltener zu Wort als Trump, was aber auch daran lag, dass der von US-Journalisten viel zur amerikanischen Innenpolitik gefragt wurde. Merz appellierte an Trump, gemeinsam mit Deutschland und Europa Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU oder die Zukunft der NATO kamen, zumindest im Beisein der Presse, nicht zur Sprache. Nach dem Besuch im Weißen Haus erklärte Merz aber, er habe mit dem US-Präsidenten eine engere Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland in Handelsfragen vereinbart.
Bundeskanzler Merz war beim US-Präsidenten und so glatt, wie das auch gelaufen ist, die eine oder andere Stichelei konnte sich Donald Trump nicht verkneifen. Darüber hat in den ARD-Tagesthemen Helge Fuß mit dem Korrespondenten Markus Preis gesprochen, der mit dem Kanzler mitgeflogen war. Und er hat ihn gefragt, wie er das Treffen im Oval Office erlebt hat.
Ich glaube, das ist ein Moment, der gerade für Friedrich Merz, für den Bundeskanzler, mit großer Spannung begonnen hat. Man merkte das, als er das Begrüßungsgeschenk überreichte, eine Geburtsurkunde des Großvaters von Donald Trump, wo man richtig gemerkt hat, das Geschenk hat zwar einen goldenen Raben, aber kommt das jetzt wirklich so gut beim US-Präsidenten an? Es kam gut an und entsprechend war dann auch die Stimmung. Trump hat Friedrich Merz sehr, sehr freundlich begrüßt, hat ihm gratuliert zum Wahlsieg und das Gespräch hat dann eben eine sehr, ja, fast freundliche Atmosphäre genommen, Austausch, auch mal eine spitze Bemerkung, ohne dass es eben in irgendwas Aggressives gegangen wäre. Also eine Atmosphäre, die, glaube ich, Friedrich Merz sich in gewisser Weise nicht hätte besser vorstellen können.
Dieses Treffen mit dem US-Präsidenten, das war sicherlich der wichtigste Termin für Merz, aber für ihn stehen noch weitere Gespräche in Washington an.
Wird er sich noch am Kongress mit Senatoren treffen? Warum ist das wichtig? Im Senat werden Gesetze erarbeitet, um Russland nochmal mit weiteren Sanktionen womöglich unter Druck zu setzen. Das wurde heute auch im Oval Office angesprochen. Trump hat gesagt, er hält da am Ende die Fäden in der Hand. Er entscheidet, wann sozusagen die Deadline ist, nochmal härter vorzugehen, wenn man das denn macht. Aber für den Bundeskanzler ist natürlich wichtig, diesen Kontakt zu halten zu den Senatoren, weil die am Ende sozusagen die Gesetzgebungsarbeit dafür machen.
Das Treffen und dieser Tag mit Trump verlief also harmonisch. Reicht das aber schon für berechtigte Hoffnung, dass die USA künftig wieder eng an der Seite Europas und der Ukraine stehen?
Also ich glaube, weltweit ist bekannt, dass sich die Meinung von Donald Trump auch sehr, sehr schnell ändern kann. Für die Bundesregierung ist das heute sicher ein guter Start gewesen. Vor allen Dingen eben, dass dieser Termin nicht zu einem Eklat geworden ist, also dass sich die Beziehungen nicht deutlich verschlechtert haben, sondern im Gegenteil sind eigentlich verbessert. Ist das jetzt für immer? Da ist man vorsichtig und weise genug zu wissen, dass sich das immer ändern kann. Und das gilt gerade für die Frage der Unterstützung der Ukraine durch die USA. Da höre ich auch aus der Delegation, dass man da den Eindruck hatte, da ist Trump an dem Punkt, wo er im Prinzip jetzt sozusagen sich entscheidet, wie er mit Putin umgehen will. Und da ist es wichtig, dass er heute zumindest auch die Interessen der Ukraine ernst genommen hat, auch darüber gesprochen hat, dass da sehr, sehr viele Menschen sterben. Und das hat man als positiv für den Moment gesehen.
Soweit die Einschätzungen von Markus Preis, der den Besuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump begleitet hat.
Die ARD-Infonacht.
Der ARD-Nachrichtentag. Wir beantworten Ihre Fragen.
Am Donnerstag fand auch hier bei NDR Info der ARD-Nachrichtentag statt. Gelegenheit für Sie, einmal uns in den Redaktionen direkt Fragen zu stellen und einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen. Nachrichten sind manchmal ein schnelles, mal ein zähes Geschäft. Eins ist aber immer wichtig, es muss stimmen, was wir senden. Denn daran hängen unsere Glaubwürdigkeit und Ihr Vertrauen in uns. Und dazu hat uns auch die Frage nach unseren Informationsquellen erreicht.
Mir stellt sich die Frage, ob die Ansprüche an die Transparenz und die Recherche nicht anspruchsvoller geworden sind und ob die Quellen, in denen oder bei denen man recherchiert, nicht noch genauer gecheckt werden müssten. Spontan denke ich zum Beispiel an die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, aber auch generell.
Hallo, mein Name ist Kai Küstner. Ich bin regelmäßig Host beim Podcast Streitkräfte und Strategien, der zweimal die Woche den aktuellsten Stand zum russischen Krieg gegen die Ukraine bietet. Und ich würde absolut dem Satz zustimmen, dass es gerade in diesen Zeiten und beim Berichten über diesen Krieg noch wichtiger geworden ist, sorgfältig die Quellen, die wir benutzen, auszuwählen, sie zu prüfen und sie auch zu benennen, soweit das geht, denn nicht jede Quelle will genannt werden. Und auf diese Weise nähern wir uns, so gut es geht, der Wahrheit, die, wie wir wissen, im Krieg auch besonders gern gebeugt wird. Wir versuchen auf verschiedenen Ebenen Offenheit und Transparenz wirklich herzustellen. Wir berichten, wann immer es geht, direkt von vor Ort. Wenn wir Politiker nach Kiew begleiten, wenn wir uns NATO-Manöver ansehen im Baltikum, wenn wir auch mit Hilfe unserer Korrespondenten aus der Ukraine direkt berichten. Und ganz wichtig, wenn wir etwas nicht wissen können oder es nicht überprüfen können, dann sagen wir das auch so. Und wir verkaufen nicht Vermutungen oder starke Meinungen als Tatsachen. Wenn also, wie aktuell geschehen, der ukrainische Geheimdienst behauptet, mit einer groß angelegten Geheimoperation ein Drittel der strategischen Bomberflotte Russlands zerstört zu haben, dann berichten wir darüber, aber wir versehen das auch erstmal mit einem Fragezeichen, solange bis wir glaubwürdige Belege dafür haben. Ich behaupte, dass wir, die wir alle langjährige Erfahrung mit dem Thema Sicherheit und Verteidigung haben, unsere Quellen gut einschätzen können, aber das ersetzt natürlich nicht die ständige Überprüfung.
Kai Küstner, zur Frage von Transparenz und Glaubwürdigkeit in der Ukraine-Berichterstattung zum ARD-Nachrichtentag. Der Sage nach ist die Kykladeninsel Delos der Geburtsort von Artemis und Apollo, zwei der zentralen Götterfiguren der griechischen Mythologie. Und durch die Tempelanlagen für sie und die weitere Bebauung ist Delos eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands direkt am Meer. Bereits heute sind Teile davon durch den steigenden Meeresspiegel bedroht und in Zukunft könnte das antike Heiligtum weitgehend im Wasser versinken. Forschende haben sich jetzt vor Ort darüber ausgetauscht, wie Delos vielleicht noch zu retten ist. Moritz Pompel berichtet.
Dort, wo in der griechischen Mythologie Apollon und Artemis auf die Welt gekommen sind, steht heute eine antike Säule mitten im Wasser. Die Wellen drücken bei stürmischem Wind ans Ufer direkt an die Ruinen des UNESCO-Welterbes heran. Ein antikes Theater gibt es auf Delos mit einem großen ehemaligen Wohnviertel drumherum, voller antiker Mosaike und Statuen. Bis zu 30.000 Menschen haben hier im Zentrum der Kykladen einmal gelebt und eine der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands hinterlassen. Die Archäologin Veronique Chankowski von der École Française d'Athènes arbeitet seit 30 Jahren auf Delos, wo heute nur Altertumsforscher und Wächter übernachten dürfen. Sie bekommt hautnah mit, wie die Insel sich verändert.
Ich erinnere mich, als ich am Anfang hierher gekommen bin, waren einige Sehenswürdigkeiten noch nicht im Wasser. Heute sind sie unter Wasser. Das Meer hat sich um etwa 20 Meter vorgearbeitet. Wir können dabei zuschauen, wie der vordere Teil von Delos immer mehr zerstört wird.
Doch auch weiter im Innern der Insel droht Gefahr. Die drei Apollon-Tempel nebeneinander, die Terrasse der Steinlöwen. All das liegt teils weniger als einen Meter über dem aktuellen Meeresspiegel. Delos, früher ein Schmelztiegel der Kulturen, Handelsknotenpunkt und Kultstätte zugleich, droht in großen Teilen im Meer zu versinken. Die wissenschaftlichen Prognosen sprechen dafür, dass der Meeresspiegel weiter und noch viel deutlicher ansteigen wird. Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der für die internationale Konferenz Alpha Mission Delos 2025, organisiert vom World Human Forum, nach Delos gereist ist, spricht von bis zu 2 Metern bis Ende des Jahrhunderts.
Und dann, wenn dann die großen Kipppunkte überschritten werden, dann erwarte ich über die nächsten vielen 100 Jahre Meeresspiegelanstieg im Bereich von 10 bis 20 Metern. Und dann ist auf Delos alles außer die 3 Hügel sozusagen überschwemmt.
Das unbewohnte Delos mag nebensächlich erscheinen, wenn andernorts Millionen von Menschen vielleicht ihre Heimat werden aufgeben müssen. Und doch kann Delos schon heute zum Symbol werden im Kampf gegen den Klimawandel, glaubt Konferenzteilnehmer Kostas Sinolakis, griechischer Umweltingenieur an der Universität von Südkalifornien.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann beschlossen wird, eine Mauer zu bauen, um das Meer hier auf Delos zurückzuhalten. Aber wie lange wird das gut gehen? Es bräuchte irgendwann die nächsthöhere Mauer und immer so weiter. Das, was wir machen müssen, ist jetzt, heute, aufzuhören, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Das Meer würde trotzdem noch mindestens 20, 30 Jahre weiter steigen. Aber wenn es uns gelingt, den Temperaturanstieg zu begrenzen, dann könnte es sich stabilisieren.
Ideen gibt es auf der Delos-Konferenz genug dafür, zum Beispiel diese hier. Klimafreundlich zu bauen, indem nicht auf die klimaschädlichen Materialien Beton, Stahl oder Ziegel gesetzt wird, sondern auf Holz und Bambus. Die Pflanzen aus nachhaltigem Anbau könnten der Atmosphäre CO2 entziehen und wegspeichern, sagt Schellenhuber.
Und jetzt kommen natürlich 1000 technische Einwände. Kann ich wirklich Wolkenkratzer aus Holz bauen? Die Antwort ist ja, kann ich inzwischen mit neuen Techniken. Kann ich es feuersicher machen? Die Antwort ist ja. Indem Sie also diese Bauwände vollziehen, reinigen Sie als Nebeneffekt die Erdatmosphäre.
Ein Blick auf die Nachbarinsel Mykonos zeigt, dass das erstmal eine Idee ist. Vielerorts entstehen neue Hotels aus Stahlbeton. Trotzdem eint die Konferenzteilnehmer die Hoffnung, dass ihre Ideen langsam die Welt verändern. Für Delos und sein Heiligtum könnte es die Rettung sein.
Moritz Pompel berichtete über das UNESCO-Weltkulturerbe Delos im griechischen Meer, das im Meer zu versinken droht. Wir schauen noch einmal in die USA. Dort ist ein US-Geheimdienstmitarbeiter festgenommen worden. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung wollte er offenbar dem deutschen Auslandsgeheimdienst sicherheitsrelevante Informationen übergeben. Paulina Milling berichtet.
Laut Unterlagen der US-Justiz soll er offenbar aus Unmut über die Trump-Regierung gehandelt und sich per Mail einem befreundeten Staat als Quelle angeboten haben. Nathan L., ein Cybersicherheitsexperte des US-amerikanischen Militärnachrichtendienstes DIA. Der Mann hatte Zugang zu streng geheimen, auch militärischen Informationen der höchsten Sicherheitsstufe. Diese soll er nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung dem deutschen BND angeboten haben. Der BND soll auf das Angebot nicht eingegangen sein, sondern stattdessen die US-Kollegen über einen mutmaßlichen Verratsversuch informiert haben. Das FBI führte daraufhin eine verdeckte Operation durch und nahm den Mann fest. Der BND wollte sich auf Anfrage inhaltlich nicht äußern. Nathan L. oder ein anwaltschaftlicher Vertreter waren für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Aus den Unterlagen der US-Ermittler geht hervor, dass Nathan L. ein Laufwerk mit 9 Dokumenten in einem geheimen Übergabeversteck abgelegt haben soll. Als Belohnung erhoffte er sich offenbar, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen.
Wir werfen in der ARD-Infonacht gern mal einen Blick in die Geschichte. Aus 1 macht 2 hieß es nach dem Zweiten Weltkrieg für Guben in Brandenburg und Gubin in Polen. Der Fluss Neiße bildet die natürliche Grenze zwischen Polen und Deutschland. Doch seit dem Fall des Eisernen Vorhangs gab es für die Menschen, außer durch das Wasser, kaum eine echte Trennung mehr. Seit den 90er Jahren wächst die Doppelstadt stetig mehr zusammen. Das hat Aline Anders-Lepsch vor Ort erlebt.
Über die Stadtbrücke wechseln Deutsche und Polen ganz selbstverständlich die Seiten. Als gäbe es keine Grenze. Krzysztof Stobilak lebt in Gubin und arbeitet als persönlicher Referent des Gubener Bürgermeisters.
Also eigentlich ist es ein absoluter Alltag. Ich bin schon seit 2016 in der Stadtverwaltung. Vorher habe ich auch in Deutschland studiert, auch die Europaschule in Guben besucht. Und das merke ich auch, dass es zunimmt. Also es kommen immer mehr Leute, nicht nur aus Gubin oder aus der Region, sondern aus der weiteren Region, aus Zielona Góra oder noch weiteren Wojewodschaften.
Viele leben weiterhin in Polen und arbeiten in Deutschland, weil es dort eben auch mehr Geld gibt und gleichzeitig dort eben auch wirklich viele Fachkräfte gebraucht werden. Allein in Guben ist jeder 5. Beschäftigte Pole. Aber auch gut 1000 leben mittlerweile fest auf der deutschen Seite der Neiße. Im Kindergarten des Naemi-Wilke-Stift zum Beispiel hört man immer mehr Zweisprachigkeit.
Leuchtturm. Latarnia.
Natalia Kischos ist Sprachmittlerin und einmal die Woche hier. Die junge Polin hat Germanistik studiert und soll mit dem EU-geförderten Projekt Sprachbrücken eben genau das machen. Die Sprachbarriere überbrücken.
Du musst ne und E suchen.
Pfarrer Markus Müller und Rektor des Naemi-Wilke-Stifts sagt, das im Dezember gestartete Projekt
sorgt für eine bessere Verständigung und auch ein besseres Verständnis für die Kulturen. Das ist ganz entscheidend, glaube ich, für ein friedliches und gutes Zusammenleben auch der Menschen hier in der Stadt.
Es ist ein wichtiger Schritt, aufeinander zu, findet Sprachförderin Anne Bischoff.
Dass ein Kind dadurch die andere Sprache erlernt, ist illusorisch, ne? Das brauchen wir nicht denken. Aber sie nehmen Worte mit, sie haben diese Sprache schon gehört, es werden Hemmschwellen abgebaut, es werden neue Verbindungen geschaffen.
Und genau das macht's, sagt Gubens Bürgermeister Fred Maro.
Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenüber Europa auch gemeinsam erklären. Das heißt, wenn man sich mal alle Fördermittel, die Europa Gubin und Guben beschert hat, einfach wegdenkt, dann wären wir eine sehr triste Stadt.
Auf vielen Ebenen profitieren beide voneinander. Das Gubener Gymnasium besteht zum Beispiel nur noch, weil eben fast 20% der Schüler polnisch sind und damit die Schülerzahl hochhalten. Das Krankenhaus ist Anlaufpunkt für viele Polen, die sonst weite Wege ins Landesinnere fahren müssten. Es gibt eine deutsch-polnische Polizeistreife und, und. Jede Stadt könnte wohl alleine existieren, doch dann wäre sie laut Maro
ja nur die Hälfte wert. Denn wenn man überlegt, was Europa in den letzten Jahren zugelassen hat durch die Öffnung der Grenzen, durch das Arbeitnehmerfreizügigkeitsgesetz und, sind wir in den letzten 15 Jahren unwahrscheinlich eng zusammengewachsen.
Ein Bericht von Aline Lepsch aus Guben und Gubin.
Der Stichtag.
Und da geht es heute um einen der bedeutendsten deutschen Schriftsteller. Vor 150 Jahren wurde Thomas Mann geboren. Katrin Krämer mit einem Porträt.
Mann, Mann, Mann. Der Schöpfer so monumentaler Werke wie die Buddenbrooks, der Zauberberg und Josef und seine Brüder. Der Literaturnobelpreisträger von 1929 hat so viele Facetten, dass jede Jubiläumschronik schnell an ihre Grenzen kommt. Immerhin kann man den roten Faden sehen, der sich durch Manns Leben zieht, seine innere Zerrissenheit. Was sein literarisches Schaffen betrifft, leidet er gehörig an Selbstzweifeln. Auch sein Gefühlsleben reibt ihn auf. Immer wieder fühlt er sich von oft viel jüngeren Männern angezogen. Unter anderem beschreibt er die Qualen verbotener Sehnsüchte in seiner Novelle Tod in Venedig von 1912.
Später lag Taggio vom Bade ausruhend im Sand, gehüllt in sein weißes Laken. Und auch wenn Aschenbach ihn nicht betrachtete, vergaß er fast niemals, dass jener dort lag.
Aber trotz seiner ausgeprägten homoerotischen Neigungen verliebt sich Thomas Mann in eine Münchnerin aus reichem Hause. 1905 heiratet er Katja Pringsheim. Das Leben mit ihr und den gemeinsamen 6 Kindern gibt ihm, dem Zauberer, wie sie ihn nennen, einerseits die Sicherheit einer bürgerlichen Existenz. Andererseits hindert ihn der Trubel im Haus oft am Schreiben. Wenn es ganz schlimm wird, dreht er eben das Grammophon auf, um seinen Lieblingskomponisten Richard Wagner zu hören. Paul Thomas Mann wird am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren. In der großbürgerlichen Kaufmannsvilla mangelt es ihm und seinen Geschwistern an nichts. Nach dem Tod des Vaters, Thomas ist 16, zieht die Mutter mit den jüngeren Geschwistern nach München. Thomas bleibt in Lübeck, um noch ein Schuljahr nachzuholen. Das Abitur macht er nicht. 1901, erst 26, erscheint sein erster Roman, Die Buddenbrooks.
Ich glaubte nicht, dass ich es je mit einer großen Komposition würde aufnehmen können und wollen.
Einige Hafenarbeiter, die im Dienste des Konsuls standen, nahmen ihre Mützen ab. Man machte sich aufmerksam, stieß sich in die Seiten und sagte gedämpft, das Konsul Buddenbrook.
Für die Geschichte über den Verfall einer Lübecker Kaufmannsfamilie, der in seiner Heimatstadt für einen Skandal sorgt, bekommt Thomas Mann den Nobelpreis. Aber er schreibt nicht nur brillante, elegante und sehr unterhaltsame Literatur, er veröffentlicht auch politische Schriften. 1918 wettert er noch mit seinen Betrachtungen eines Unpolitischen mit patriotischem Eifer gegen den Demokratismus. Empört sich dann aber über die kulturzerstörerische und menschenverachtende Barbarei der Nationalsozialisten. 1933 emigriert er in die Schweiz, 1938 in die USA. Von hier wendet er sich während des Zweiten Weltkriegs in Radioansprachen an die deutschen Hörer.
Euch zu warnen
ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann.
Nach der Kapitulation kommt Thomas Mann 1949 nach Frankfurt und Weimar, wo er den Goethe-Nationalpreis bekommt. Er wird aber nicht nur bejubelt, sondern wegen seiner Belehrungen aus dem fernen Amerika auch angefeindet. Im August 1955, also kurz nach seinem 80. Geburtstag, stirbt Thomas Mann in Zürich, wo er und Katja seit 1952 lebten. Geboren wurde der mannigfaltige Magier, der Schriftsteller, politische Denker, der zerrissene Mensch, der Mann mit den vielen Facetten, dem man in dieser kurzen Zeit kaum gerecht werden kann, heute vor 150 Jahren. Der Stichtag von Katrin Krämer.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Es war ein echtes Spektakel. Im zweiten Halbfinale der Fußball Nations League hat Spanien Frankreich geschlagen mit 5:4 in einem furiosen Spiel. Die Spanier treffen im Endspiel nun auf Portugal. Die Einzelheiten aus Stuttgart hat Jens-Jörg Rieck.
Was für ein Geschenk. 9 Tore, Technik, Tempo und Spannung über 90 Minuten machen das Duell zwischen Spanien und Frankreich zu einem der besten Fußballspiele der letzten Jahre. Am Ende gewinnt der Rekordeuropameister um Doppeltorschützen Lamine Jamal gegen nie aufsteckende Franzosen mit 5:4 und steht am Sonntag im Endspiel gegen Portugal. Frankreich, das in der Form als klarer Favorit ins Spiel um Platz 3 gegen Deutschland geht, hatte aber genauso großen Anteil am Fußballspektakel am Neckar.
Das Finale der Nations League heißt also Spanien gegen Portugal. Deutschland trifft im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Beide Partien finden am Sonntag statt. Einen echten Showdown gibt es am Sonntag auch in der Handball-Bundesliga, denn dann findet der letzte Spieltag statt und das Meisterschaftsrennen, das ist immer noch völlig offen. Die besten Chancen haben die Füchse Berlin, denn die Berliner gewannen am Abend mit 45:35 gegen Gummersbach und liegen nun wieder einen Punkt vor Titelverteidiger Magdeburg. Die Füchse spielen bei den Rhein-Neckar-Löwen und die Magdeburger in Bietigheim. Bei den French Open in Paris steht derweil das Frauenfinale fest. Die Tennis-Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka trifft auf die Nummer 2 der Welt, die US-Amerikanerin Coco Gauff. Sabalenka gewann ihr Halbfinale gegen die Titelverteidigerin Iga Świątek in 3 Sätzen. Ihre Überlegenheit zeigte sie vor allem im dritten Satz. Den gewann sie mit 6:0 und steht nun erstmals im Finale der French Open. Coco Gauff hingegen bezwang klar und auch mühelos die große Überraschung des Turniers, die Französin Louise Boisson. Für Gauff wird es das zweite Endspiel in Paris nach 2022. Bei Boisson ist die Frage, wie es für sie nun weitergeht. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. War das eine Eintagsfliege oder wird man von der Französin in Zukunft noch mehr hören?
Also ich glaube eher Letzteres, weil das hier ein Schub war. Sie ist mit 22 Jahren noch am Beginn ihrer Karriere, hat noch alle Chancen und hat jetzt natürlich Blut geleckt. Zum einen hat sie bewiesen, sich selbst auch, was sie eigentlich drauf hat. Sie wird also künftig mit mehr Selbstbewusstsein auftreten. Zum anderen macht sie jetzt einen Riesensprung in der Weltrangliste um etwa 300 Plätze nach vorn, ist jetzt die neue Nummer 1 in Frankreich. Und zudem mit dem Preisgeld von knapp 700.000 Euro hat sie eine neue finanzielle Basis. Sie kann ihr Tennis damit professionalisieren, strukturieren. Die schafft sich damit ganz andere Perspektiven. Teilweise war sie ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen überfordert. Aber auch hier wird sie gelernt haben, auch mit Trubel und Rampenlicht umzugehen. Insgesamt also alles positiv und deswegen glaube ich, dass Louise Boisson aus Dijon, Frankreich, auf dem Weg nach vorne ist und sich durchaus in den, sagen wir mal, Top 50 etablieren kann.
Nur fürs Finale hat es zumindest dieses Mal noch nicht gereicht. Wer ins Endspiel der Männer einzieht, das entscheidet sich nun in den beiden Halbfinalduellen zwischen Musetti und Alcaraz und Sinner und Djokovic. Den ehemaligen deutschen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm zieht es derweil in die USA. Ab der kommenden Saison übernimmt er an der Bande der Boston Bruins. Er sei unglaublich geehrt, sagte Sturm, der die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft 2018 überraschend zu Olympiasilber geführt hatte. Gleich 3 Medaillen hat Clara Bleier bei den Europameisterschaften im Synchronschwimmen auf Madeira gewonnen. Nach Gold in der freien Kür und Bronze im Duett gewann sie zum EM-Abschluss in der technischen Kür des Solo-Wettbewerbs ebenfalls Bronze.
Das war der Sport in der ARD-Infonacht. Und gleich nach den Nachrichten um 3.30 Uhr geht es weiter mit einer neuen Ausgabe des SWR-Umweltmagazins Global. Da sprechen wir über Hitze, die auf uns wartet in diesem Sommer, möglicherweise verursacht durch den Klimawandel. Nach den Nachrichten hören wir uns auch wieder.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat nach seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington ein positives Fazit gezogen. Es sei ein ausgesprochen gutes Gespräch gewesen, sagte Merz im ARD-Brennpunkt. Aus Washington, Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Eine befürchtete Konfrontation gab es nicht. Merz kam deutlich seltener zu Wort als Trump, was aber auch daran lag, dass der von US-Journalisten viel zur amerikanischen Innenpolitik gefragt wurde. Merz appellierte an Trump, gemeinsam mit Deutschland und Europa Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus.
Tech-Milliardär Elon Musk hat im Streit mit US-Präsident Trump ein Ende der Dragon-Weltraumkapsel angekündigt. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX werde das Raumschiff außer Betrieb nehmen, so Musk. Es ist aktuell das einzige in den USA, das die NASA-Astronauten zur internationalen Raumstation ISS bringen kann. Musk reagierte damit auf Trumps Drohung, seinem Unternehmen Milliardensubventionen zu streichen. Die Aktie des Autobauers Tesla, dessen Chef Musk ist, brach in der Folge ein, zeitweise um 14%. Israel hat erneut die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Fernsehbilder zeigten schwarze Rauchwolken über dem Gebiet. Aus Kairo, Moritz Behrendt.
Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Israels Verteidigungsminister Katz sagte, die Angriffe hätten Produktions- und Lagerstätten von Drohnen der Schiiten-Miliz Hisbollah gegolten. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Es war bereits das vierte Mal seit Inkrafttreten des Waffenstillstands, dass Israel die südlichen Vororte Beiruts bombardiert hat.
Die neue Suchaktion im Fall der seit mehr als 18 Jahren verschwundenen Mary aus Portugal ist zu Ende. Über ein Ergebnis der Aktion ist bisher nichts bekannt. Die damals dreijährige Madeleine McCann war im Jahr 2007 während eines Urlaubs mit ihrer Familie aus einer Ferienanlage an der Algarve-Küste verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass Maddie entführt und ermordet wurde. Als tatverdächtig gilt ein 48-jähriger Deutscher, der derzeit wegen Vergewaltigung in einem deutschen Gefängnis sitzt. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber Durchzug von Schauern, zwischendurch auch freundliche Phasen mit etwas Sonne, dabei ganz im Norden und im Südosten auch mal länger trocken. Höchstwerte 16 bis 26 Grad. Am Sonnabend wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei 16 bis 25 Grad und am Pfingstsonntag wechselhaft ebenfalls mit Schauern und Gewittern sehr windig und dabei etwas kühler, 13 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Salzburg über die U73. Da bitte nicht dem Navi folgen in Richtung Salzburg. Und in Richtung München über die U24 und U22. Die A9 Berlin Richtung Halle-Leipzig ist zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz nach einem Unfall gesperrt. Und die A113 Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut durch den Verkehr und durch diese Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Mit Maja Weber, schön, dass Sie zuhören. Derzeit verschont uns der Sommer noch weitestgehend mit Hitze. Für einige Teile Deutschlands soll es am Freitag aber warm werden. Die trockenen und heißen Tage, manchmal sogar Wochen, kommen angesichts des Klimawandels mit hoher Wahrscheinlichkeit. Für die Land- und Forstwirtschaft immer ein Stresstest, aber auch ganz privat für viele Gärten. Wie der Garten den Herausforderungen des Klimawandels trotzen kann, darum geht es jetzt im SWR Umweltmagazin Global.
Außerdem spricht Sabine Schütze noch über Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen, denn die hat zugenommen.
Die Sonne brennt, die Erde wird heißer, Hitzewellen machen uns das Leben schwer. Gleichzeitig häufen sich gefährliche Überflutungen und zerstörerische Stürme. Die Folgen des Klimawandels machen uns zu Recht Angst, und zwar nicht nur uns Erwachsenen, sondern ganz besonders auch den Kindern. Sie empfinden Wut, Trauer, sogar Schuld und müssen irgendwie damit klarkommen. Tun sie aber oft eben nicht. Bis jetzt. Denn die neue Trickfilmserie Klimagefühle widmet sich jetzt endlich diesen unterschätzten Ängsten und zeigt Kindern, wie sie damit umgehen können, wie sie ihre Gefühle ernst nehmen, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen. Katharina Wilhelm von der ARD Klimaredaktion hat schon mal reingeschaut.
Da draußen ist alles voller Gefahren.
Die Angst ist blau, mit großen Augen. Die kleinen schwarzen Beinchen stehen wie Zacken vom Körper ab. Der Mund kräuselt sich. Und die Angst hat, mächtig Angst, vor dem Klimawandel.
Ganz schlimm sind Überschwemmungen oder das Extremwetter oder ganz heiße Temperaturen.
Auch Gefühle wie Wut, Schuld und Hoffnung bekommen in der ARD-Mediathek-Serie Klimagefühle einen eigenen Charakter. Sie dürfen schimpfen, schlottern oder sich die Klimakrise schönreden.
Das plastische Meer, das Extremwetter, das wird schon.
Die Idee für die Serie hatte HR-Journalistin Sarah Ben-Bornia. Im Gespräch mit Kindern merkte sie, dass die Klimakrise ganz viele Emotionen ausgelöst hat.
Da waren so Aussagen wie, verbrennt alle Autos und so, also wo ganz viel Wut drin steckt. Oder auch, ich weiß gar nicht, ob ich erwachsen werden möchte oder so. Und da habe ich so gemerkt, oh, okay, da ist ein krasses Potenzial in diesem Thema drin.
Gemeinsam mit einer Psychologin wurde die Trickfilmserie entwickelt. 5 Emotionen in 5 Folgen.
Kinder nehmen sich den Klimawandel viel mehr zu Herzen und viel mehr persönlich als Erwachsene,
sagt Sarah Ben-Bornia. In der Serie sei ihr wichtig gewesen, dass die Gefühle, die bei den Kindern aufkommen, nicht nur als negativ abgestempelt werden.
Wir bewerten nicht, ist es gut oder schlecht, weil jedes Gefühl hat seinen Sinn und Zweck. Die Angst warnt uns vor Dingen, die gefährlich sind. Es wäre absolut fatal, wenn es keine Angst mehr gäbe oder wenn wir keine Angst mehr empfinden würden. Aber zu viel davon lähmt uns. Und das ist der Grundgedanke der Serie.
Die Serie will Kindern die Gefühle erklären, aber auch konkrete Strategien an die Hand geben. Bei der Trauer etwa wird erklärt, dass sie eine ganz wichtige Funktion hat.
Manchmal, und das ist bei der Klimatrauer ganz häufig der Fall, trauert ihr vielleicht auch um Sachen, die gar nicht mehr da sind. Zum Beispiel, dass man manchen Tieren nie begegnen kann, weil sie ausgestorben sind.
Oh ja. Ich finde, das schönste Beispiel ist bei der Trauer der Gedanke, dass Trauer eigentlich nur so das Gegenteil von Liebe ist. Und du kannst nur um etwas trauern, wenn du es vorher geliebt hast oder wenn du es liebst. Und das bedeutet, wenn du dich sehr traurig fühlst, ist es am schönsten, einfach zu schauen, okay, warum trauere ich genau, was liebe ich und wie kann ich das beschützen?
Wichtig sei, dass die Kinder die Gefühle wahrnehmen und sie in etwas umwandeln können. Möglicherweise auch in Taten, um etwas gegen den Klimawandel zu tun.
Die 5 Folgen sind in der ARD-Mediathek zu finden und eigentlich für Kinder ab 9 Jahren gedacht, aber Erwachsene dürfen gern mitgucken und mitlernen und vielleicht auch Hoffnung schöpfen. Hoffnung macht auch das Projekt eines griechischen Bauern auf der Kykladeninsel Sifnos. Normalerweise geht ohne künstliche Bewässerung in Griechenlands Landwirtschaft kaum noch was. Selbst viele Olivenbäume werden inzwischen über Wasserleitungen versorgt. Denn klimawandelbedingt wird es heißer mit langen Trockenperioden und seltenem Starkregen, den der Boden gar nicht aufnehmen kann. Angesichts der Wasserknappheit baut deshalb ein Bauer seine Tomaten, Wasser und Honigmelonen ganz ohne zusätzliche Bewässerung an. Moritz Pompel hat ihn besucht auf seinem trockenen und staubigen Stück Land.
Jorgos Narlis Farm ist so etwas wie ein Versuchslabor. Jahrelang hat er verschiedene Samen ausprobiert. Ich habe alte Samen von meinem Großvater ausprobiert und von anderen alten Leuten auf der Insel. Im Lauf der letzten 15 Jahre habe ich festgestellt, dass diese alten Sorten ohne künstliches Wasser auskommen. Die Pflanzen bekommen sehr tiefe Wurzeln, um Feuchtigkeit zu finden. Die modernen Sorten brauchen viel Wasser und das wirkt sich nachteilig auf die Qualität aus. Das Gemüse hat keinen Geschmack. Narlis zieht eine kleine Honigmelonenpflanze aus der Erde. Ihre Wurzel ist schon jetzt etwa 4-mal so lang wie der oberirdische Teil der Pflanze. Das Einzige, was Narlis macht, ist, nach jedem Regen die Erde aufzulockern. So kann die Feuchtigkeit im Boden aufsteigen und die Pflanzen versorgen. Auch der Rucola auf dem Nachbarfeld wächst ohne künstliche Bewässerung. Die Besinnung auf alte Landwirtschaftstraditionen ist auch aus der Not herausgeboren. Der 100 Meter tiefe Brunnen, aus dem Landwirt Nadlis sein Wasser bezieht, liefert immer weniger Wasser. Quellen oder Flüsse gibt es keine auf der Insel, sagt Manolis Futulakis, der in der Gemeinde Sifnos für die Wasserversorgung zuständig ist. Früher hat das Wasser aus den Brunnen ausgereicht, aber durch die Ferienhäuser und Hotels ist der Bedarf stark gestiegen. Der Nutzungskonflikt zwischen Tourismus und Landwirtschaft, er wird vor allem auf den griechischen Inseln offensichtlich, die noch viel eigenen Anbau haben und die, klimawandelbedingt, immer weniger natürliches Wasser zur Verfügung haben. Auf Naxos etwa war letztes Jahr in den Stauseen nur noch eine bräunliche Pfütze zu erkennen. Auf Sifnos hat es die letzten 3 Jahre kaum geregnet, sagt Landwirt Jorgos Nadlis. Und er weiß, werden die Trockenperioden zu lang, dann könnte auch seine Anbauform irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Noch überwiegt bei ihm der Optimismus. Ich bin glücklich, wenn ich aufs Feld gehe. Ich habe das Gefühl, die Natur und ich, wir leben harmonisch miteinander. Die nächste Tomaten- und Melonenernte erwartet er Ende Juni. Es ist keine Produktion im industriellen Maßstab, aber vielleicht ein Beispiel, wie auch andernorts die wohl wertvollste Ressource der Kykladen, das Wasser, geschont werden könnte.
Trockenheit und die wertvolle Ressource Wasser wird auch bei uns immer mehr Thema. Das haben wir gerade erlebt mit einem viel zu trockenen und heißen Frühjahr. Also müssen wir unsere Gärten anpassen an den Klimawandel. Wie wir das Wasser optimal nutzen, das auf uns herabregnet, und wie wir unsere Grünflächen klimafit bepflanzen, das hat mir Gartenbauingenieurin Heike Bohmgarden verraten, und zwar in einem Innenhof mit üppigen Sträuchern und einem üppig rauschenden Wasserspiel, das die Gartenliebhaberin übrigens gar nicht wohlwollend angeschaut hat. So viel sei schon mal verraten.
Global, das Gespräch.
Heike Bohmgarden, Sie sagen, auch die Gärten müssen natürlich an den Klimawandel angepasst sein, und das ist sogar sehr wichtig. Warum sind Ihnen die Gärten so ein Anliegen?
Also mir sind die Gärten ein ganz besonderes Anliegen, weil man muss sich mal überlegen, wie viele Gärten wir in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben. Wenn wir die Fläche angucken, dann sehen wir ja, dass wir mehr Gartenfläche haben als Naturschutzgebiete. Und dann kann man richtig loslegen, weil dann können wir ganz viel für den Klimaschutz tun und ganz viel für die Biodiversität.
Was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Garten denke, was muss ich beachten?
Na, einmal müssen wir beachten, dass wir den Trend zum Beispiel zum Versteinern, also für Steingärten, nicht nachgehen. Das sind Flächen, die sich erhitzen, die Temperatur erhöht sich noch mehr. In einen Garten gehören Pflanzen. Pflanzen kühlen die Umgebung, manchmal so zwischen 10 bis 15 Grad Unterschied unter einem Baum oder in einer offenen Fläche. Das muss man sich mal vorstellen, das ist gigantisch. Ein Baum ersetzt ungefähr 10 Klimaanlagen. Von seiner Leistung, die Umwelttemperatur zu kühlen, indem er das Wasser verdunstet und durch die Zirkulation ein angenehmes Klima schafft. Und es ist natürlich so, Bäume lagern CO2 ein. Die möchten wir ja aus der Luft raus haben. Also ich würde sagen, wer wirklich Klimaschutz machen möchte, der sollte Pflanzen pflanzen, denn alle die Pflanzen machen dasselbe. Sie kühlen, sie nehmen CO2 auf und sie geben uns Schatten, in dem wir uns viel besser fühlen.
Gibt es Bäume, die Sie ganz speziell empfehlen würden?
Wir haben ganz tolle heimische Gehölze, die sehr robust sind und zum Beispiel auch mit großen Trockenperioden auskommen. Das heißt, wir haben ja jetzt eher mal Starkregen und dann richtige Hitzetage. Und das müssen die Bäume können. Und dazu zählt zum Beispiel die weidenblättrige Birne, die Eberesche. Es gibt wunderbare Holundersorten, die sich eignen. Also die Vielfalt der heimischen Gehölze, die ist so immens. Und das Tolle daran ist, das gibt immer noch Insektenfutter durch die tollen Blüten. Und da bilden die alle kleine Äpfelchen und kleine Birnchen. Und dann kommen am Herbst die Amseln und die können sich nochmal richtig satt essen. Also man sollte mal schauen, was man im Garten pflanzt. Heimische Gehölze sind eigentlich die Zukunft.
Nun hören wir es die ganze Zeit hinter uns plätschern. Wasser ist natürlich sicherlich auch schön. Aber macht es denn Sinn, irgendwie einen Wasserlauf im Garten anzulegen?
Also einen künstlichen Wasserlauf empfehle ich überhaupt nicht mehr. Das ist zwar ganz nett und sieht im Moment auch schön aus, aber die Verdunstung ist immens. Da muss man sich überlegen, die Temperaturen steigen übermäßig hoch und auf einen kleinen Wasserlauf, da scheint die Sonne drauf, die Verdunstung ist groß, man muss ständig Wasser nachfüllen, damit man den Effekt hat. Also ich würde sagen, besser keinen.
Aber wir brauchen ja Wasser für die Pflanzen. Und wie kommen wir daran?
Ja, Wasser für die Pflanzen ist ganz existenziell. Durch den Klimawandel haben wir eine Verschiebung der Jahreszeiten. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass es im Frühling sehr, sehr trocken ist. Wir haben in diesem Frühjahr das erste Mal seit 144 Jahren eine Trockenheit, die noch nie da gewesen ist, noch nie gemessen wurde. Und im Frühjahr treiben aber die Pflanzen aus, die brauchen Wasser. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das Oberflächenwasser von unseren Häusern, von unserem Carport, von unserer Garage, egal wie, über den Ablauf in den Garten geleitet wird, und zwar im Herbst und im Winter. Dann wird der Boden im Garten zu einem Wasserschwamm, füllt sich, und wenn es im Frühjahr viel zu früh warm wird und viel zu trocken, dann können die Pflanzen noch aus den Ressourcen ziehen, kräftige Blätter machen, ihre Nährstoffe aufnehmen, dann kommen sie gut in den Sommer, und deswegen sollten wir Vorsorge tragen, dass der Boden immer gut durchfeuchtet ist.
Wie kriegen wir das Wasser denn aus den Abläufen? Das wird ja normalerweise ins Abwassersystem eingeleitet. Wie kriegen wir denn das Wasser in den Garten?
Ja, da gibt es ganz einfache Methoden. Also mal ganz ehrlich, wer im Winter sein Regenfass abstellt, der hat was falsch gemacht. Man kann einfach im Herbst unten ans Regenfass einen Schlauch dran machen und das Wasser über das Regenfass einfach in den Garten laufen. Das ist die einfachste Methode. Wer etwas ganz Effektives machen möchte, der kann einen Regendieb anbringen.
Das sind diese Sachen, die man in die Regenkennel reinmacht, damit das Wasser gut da rausläuft und gespeichert werden kann in so Auffangbehältern, ne?
Ja, in Auffangbehältern. Oder man nimmt einfach und schubbelt ein bisschen, macht einen Schlauch dran. Es gibt auch welche, da kann man direkt einen Schlauch dran drehen und legt den Schlauch 4 Meter vom Haus weg mit in den Garten und lässt das Wasser immer reinlaufen. Mhm. Man sieht direkt bei den Pflanzen, wie die das genießen, wenn jeder Tropfen bei ihnen ankommt. Und der Boden, wie gesagt, der füllt sich auf. Und was zu viel ist, das geht ins Grundwasser.
Jetzt ist natürlich noch die Frage, Ziergarten oder Nutzgarten? Oder geht sogar beides klimagerecht?
Na, klimagerecht geht alles. Ich finde, in einem Garten kann man alles pflanzen. Selbst im schönsten Staudenbeet sehen auch noch Tomaten total gut aus. Mhm. Und wir müssen ja immer bedenken, dass wir vielleicht einfach unsere Kulturen vermengen. Denn durch die hohe Sonneneinstrahlung, durch die hohe Hitze ist eigentlich Gemüseanbau schwieriger im Garten geworden. Aber wenn ich jetzt schön Sträucher dazu pflanze, Rosen dazu pflanze, die geben den halben Tag Schatten, die locken Insekten an, die bestäuben dann wieder meine Auberginen, meine Tomaten und alles, was ich im Garten habe. Wenn ich alles voll Kräuter mache, dann kommen alle Arten von Wildbienen. Und dann habe ich so diesen wunderbaren Effekt, dass der Garten ein kleines Paradies wird und wirklich gut für Umweltschutz und Klimaschutz ist.
Also nichts mehr links den Nutzgarten, rechts den Ziergarten, sondern alles schön zusammen. Das ergibt dann auch eine Einheit und ist absolut besser fürs Klima.
Also ich bin der Meinung, der Garten muss vollgepflanzt werden, Rasenflächen reduziert werden, oft noch einen schönen Strauch oder Baum pflanzen für die Schattenwirkung, für die Kühlung. Und dann kann man im Garten das machen, worauf man Lust hat, ob Zierpflanzen oder Gemüse. Aber beides zusammen geht auch wunderbar und sieht toll aus. Man muss sich nur die französischen Gärten vorstellen, da macht man das heute auch.
Das war Gartenbauingenieurin Heike Bomgarden mit Tipps zum klimaangepassten Garten. Und falls Sie bei der Erwähnung des Regendiebes aufgehorcht haben, aber nicht so schnell folgen konnten, hier nochmal eine kurze Erklärung. Der Regendieb nennt sich auch Regensammler und sieht wie ein kurzes Stück Fallrohr aus, wird dort auch eingebaut, so dass etwa 90% des ablaufenden Regenwassers darin abgefangen werden, also dem Fallrohr quasi gestohlen werden. Dann flutscht das von unseren Dächern ablaufende Regenwasser nicht ungenutzt in die Kanalisation. Für Werner Ollig, den früheren Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, wäre das auch die reinste Verschwendung. Er hat deshalb gleich mehrere Regendiebe.
Das heißt, die baut man in die Fallrohre rein, macht einen Schlauch da dran, 10 oder 20 Meter, und legt den Schlauch in den Garten. Mhm. Wir legen den natürlich am liebsten hier an unsere Gehölze, in die Stauden und in unseren Obst- und Gemüsegarten, relativ wenig auf den Rasen. Und wenn es jetzt demnächst wieder aufhört zu regnen und es wird im August und September richtig heiß, dann kann unser Garten jetzt hier dieses Wasser abrufen, was er gespeichert hat. Und man kann ja sehen, hier ist alles grün, ohne dass da mit dem Beregner im Sommer gearbeitet wird, weil das Wasser aus dem Boden, aus dem kostenlosen Wasserspeicher kommt.
Diese nachhaltige Art, Wasser in den Boden zu kriegen, wäre auch was für die Grünflächen in Städten, wenn der Gartenschlauch nicht unbedingt quer über die Straße verlegt werden müsste. Aber gerade in Städten ist es natürlich wichtig, nötiges Wasser in die Miniwälder, in die Gemüsehochbeete oder auch zum Stadtobst zu kriegen. So ein Stadtgrün ist ja schließlich im Moment gerade zu Recht in, muss aber eben auch gepflegt werden. Doch wer macht das? Und sollten wir Äpfel und Pfirsiche, die zwischen Abgaswolken wachsen, überhaupt essen? Simon Schomecker aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat auf der Streuobstwiese an der Wuppertaler Konsumstraße nachgefragt.
Die schmale Wiese mit 30 heimischen Obstbäumen dient nicht nur der Naherholung. Eine Tafel weist darauf hin, Äpfel, Birnen und Co. dürfen von allen geerntet werden.
Die Menschen sind, glaube ich, begeistert davon, wenn man einfach sieht, dass öffentliches Grün auch einen Nutzen haben kann und einfach Spaß machen kann, wenn man ernten kann.
Sagt Michael Felstau von der Initiative Wuppertals Urbane Gärten, die sich für Obstbaumpflanzungen einsetzt. Dabei ist dieses Konzept gar nicht neu, erklärt Michael Grollm. Er betreibt in Erfurt eine Obstbaumschnittschule und verweist auf die Industrialisierung ab dem 19. Jahrhundert.
Es gab zum ersten Mal dann eine Schicht, also die Arbeiter, die halt keinen Garten hatten, die aber auch Obst essen wollten. Und so sind dann um die großen Zentren Obstdörfer oder Regionen entstanden, ne? Wie zum Beispiel das Alte Land.
Das dort wachsende Obst wurde schließlich versteigert, womit die Gemeinden viel Geld verdienten.
Die Problematik, die ich jetzt sehe, ist, dass letztendlich ja durch das Obst kein Geld erwirtschaftet wird. Das heißt, die Motivation, sich um diese Bäume dauerhaft zu kümmern, ist nicht die größte.
Dabei ist das gerade in den ersten 15 Lebensjahren sehr wichtig. Nur so bilden Obstbäume eine stabile Krone, werden hochstämmig und Fahrzeuge oder Fußgänger kommen ungehindert unter ihnen durch. Wuppertals urbane Gärten erreichen das mit viel ehrenamtlicher Hilfe, erzählt Michael Felstau.
Wir haben ein Kernteam von 6 bis 10 Aktiven und bei diesen Aktionen kommen dann bis zu 30 Leute. Ja. Die einfach Tipps haben wollen für ihre eigenen Bäume, für ihren eigenen Garten oder einfach Spaß an der Sache.
Im Hinblick auf den Klimawandel rät Michael Grollm.
Jetzt pflanzen, 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 egal ob jetzt ein Obstbaum oder ein Stadtbaum. Solange wir noch Regen haben, kriegen wir jetzt noch Bäume groß, weil die kühlen die Städte ab.
Und egal wo in der Stadt Obst wächst, Schadstoffe sind ein geringeres Problem.
So ein Apfel, den man jetzt im Supermarkt kauft, der ungefähr 30 Mal gespritzt worden ist, hat garantiert eine höhere Belastung als ein Apfel, der an der Straße hängt.
Forschende von der Technischen Universität Berlin maßen zudem die Abgaskonzentration und bestätigten, dass Baumobst und Nüsse auch in der Stadt geerntet und gegessen werden können. Bei Beeren und Kräutern sollten es allerdings mindestens 10 Meter Abstand zur Straße sein. Eine Nahversorgung mit frischem Obst und Gemüse scheint also auch in der Stadt möglich.
Ich muss Ihnen jetzt mal ein großes Lob aussprechen, denn während die Politiker es noch allzu oft bei wohlmeinenden Appellen lassen, tun sie bereits was. Also wir alle, wir bringen bereits die Energiewende mit voran. Immer mehr Menschen haben Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder kleinere sogenannte Balkonkraftwerke und vor etlichen Häusern stehen inzwischen E-Autos. Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe überall stromsparend LEDs in den Lampen und trotzdem kann ich beim Stromverbrauch noch effizienter sein und damit tendenziell noch mehr Geld sparen. Das sagt jetzt eine aktuelle Studie. Meine Kollegin Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion hat sich die genau angeschaut. Janina, wie soll's denn funktionieren mit dem Stromsparen?
Also es geht erstmal nicht um Strom, den wir sofort und auf Knopfdruck brauchen, für Licht zum Beispiel oder fürs Kochen. Es geht um den Stromverbrauch, bei dem wir zeitlich flexibel sind. Also zum Beispiel, wenn wir die Spülmaschine oder die Waschmaschine anstellen oder das E-Auto laden. Die Studie von E.ON und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, die hat untersucht, wie groß das Potenzial ist, wenn wir diese Dinge eben dann tun, wenn viel Sonne scheint oder viel Wind weht. Also wenn Solaranlagen und Windräder viel erneuerbaren Strom ins Netz einspeisen oder wenn wir es nachts tun, also wenn die Nachfrage gering ist, denn in beiden Fällen sind die Preise meist günstiger und dadurch lässt sich also sparen.
Das war das SWR-Umweltmagazin Global mit Sabine Schütze. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Standpunkte.
Zentrales Thema ist der Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump und es gibt die ersten Reaktionen auf diese Zusammenkunft im Weißen Haus. Die Kölnische Rundschau schreibt, Test bestanden.
Unter Donald Trump ist das Oval Office zum gefürchteten Ort für ausländische Staatsleute geworden. Friedrich Merz hat die Bühne des Trumpschen Stegreiftheaters unbeschadet verlassen. Dabei hat der Bundeskanzler drei Dinge richtig gemacht. Er hat im Vorfeld signalisiert, dass er nicht als Bittsteller nach Washington kommt, sondern deutsche und europäische Interessen fest vertreten wird. Er hat den richtigen, wenn angemessen auch lockeren Ton gefunden, um das von Trump empfundene Gefühl unausgesetzter Großartigkeit zu pflegen, ohne unterwürfig zu erscheinen. Und er hat sich nicht provozieren lassen.
Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg beschäftigt sich damit, dass Trump den blutigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine als einen Wettkampf bezeichnete, als würden sich zwei Jungs raufen.
Dass dieses Raufen Woche für Woche über 5000 Menschenleben kostet, sagte Trump auch. Und dabei hätte es Merz belassen sollen bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Denn die Belehrungen des Kanzlers, dass ausschließlich Russland Zivilisten morde, während die Ukraine auf militärische Ziele schieße, diese Bemerkung war nicht nur inhaltlich wackelig, sie brachte Trump in Aufbietung der für ihn höchsten Form an Höflichkeit dazu, sofort vom Thema abzulenken.
Themenwechsel. Die NATO hat angesichts der Drohgebärden aus Russland das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. Für Deutschland bedeutete es nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius, dass die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten brauchen wird. Und möglicherweise gehe dies nur damit, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Unsere Gastautorin ist heute Ronja Brier, stellvertretende Chefredakteurin des Portals Watson. Sie betont, es gehe um Abschreckung und Verteidigung.
Vielleicht stimmt es, dass wir als Europa jetzt unsere Hausaufgaben machen müssen. Dass wir dafür sorgen müssen, dass wir als NATO von Russland weiterhin ernst genommen werden. Aber ich finde auch, die Frage darf nicht nur lauten, wie verteidigen wir uns? Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was bleibt uns noch von der Zukunft, die wir verteidigen wollen? Es sollen jetzt Milliarden in Aufrüstung fließen, während viele, vor allem junge Menschen, unter Inflation, hohen Mieten und Klimakrise leiden. Wir dürfen nicht vergessen, auch in Bildung, nachhaltige Zukunftskonzepte und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu investieren. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, wir dürfen nicht nur von Panzern reden, sondern müssen die Diskussion dann auch wieder auf die Perspektiven lenken.
Das meint Ronja Brier vom Portal Watson. Jeder Euro in die NATO sei sinnvoll investiert, argumentiert Klaus Remme, Deutschlandfunk-Korrespondent im Studio Brüssel.
Wer wollte den Sinn und die Notwendigkeit bestreiten, Straßen und Brücken auch für militärische Mobilität zu modernisieren? Es kostet, was es kostet, sagte ein von der Schuldenbremse befreiter Boris Pistorius. Längst nicht alle europäischen Amtskollegen des Bundesverteidigungsministers können angesichts von Milliardenlöchern im Haushalt so gelassen auftreten. Doch so kurz vor dem Gipfel in Den Haag wagt niemand öffentlichen Widerspruch. Ein harmonischer NATO-Gipfel ist darüber hinaus aber auch aus anderen Gründen gefährdet. Donald Trump bleibt eine unkalkulierbare Größe. Zweifel an der amerikanischen Bündnistreue hat er sich selbst zuzuschreiben.
So die Meinung von Klaus Remme im Deutschlandfunk. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau will der Nordatlantikpakt mit seinem Programm nicht nur Putin abschrecken, sondern auch die USA im Bündnis halten und die Souveränität Europas vergrößern.
Doch ob das Bündnis dieses ehrgeizige Ziel auch erreicht, hängt davon ab, ob die Mitglieder den nötigen politischen Willen entwickeln, ihre Gesellschaften wehrwillig sind und die Industrie leistungsfähig ist. Sonst bleibt das 5%-Ziel des Bündnisses von 2025 genauso unerreicht wie das 2%-Ziel aus dem Jahr 2014. Dann dürfte Putin nicht beeindruckt sein und Trump sich von NATO und europäischen Partnern wohl abwenden.
Das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Ulrike Ufer. Und gleich geht es weiter um 4 Uhr mit den Nachrichten. Danach sprechen wir noch einmal über den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump, der ganz glatt verlaufen ist. Und auch über eine historische NATO-Manöveroperation, die Baltic Operation.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuchs bei US-Präsident Trump gezogen. Merz hatte die Gesprächsatmosphäre im Weißen Haus außerordentlich gut gelobt. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In der ARD sagte der Kanzler, er habe mit Trump über sehr viele Themen gesprochen und der US-Präsident sei sehr interessiert an Deutschland gewesen. Trump habe auch seine Einladung angenommen, nach Deutschland zu kommen. Wann sei noch unklar. Insgesamt, so Merz, gäbe es nun ein Fundament für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, zum Beispiel in Handelsfragen. Trump sagte bei dem Treffen, er strebe eine großartige Beziehung zu Deutschland an und lobte unter anderem die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.
Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert. Die beiden, bis vor kurzem eng Verbündeten, überziehen sich mit gegenseitigen Drohungen. Aus Washington, Ralf Borchardt.
Begonnen hatte es, nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater, mit der scharfen Kritik des SpaceX- und Tesla-Chefs an Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Trump erhöhe die Staatsverschuldung, statt sie zu senken, so der zentrale Vorwurf. Trump gab während seines Pressetermins mit Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office zurück, Musk sei nur sauer, weil der Steuervorteil für den Kauf seiner E-Autos mit dem Gesetz wegfalle. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Musk wiederum droht, keine US-Astronauten mehr ins All zu fliegen, vor dem Hintergrund, dass die USA mangels Alternativen derzeit auf die SpaceX-Raumschiffe angewiesen sind.
Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit Drohnen angegriffen. Mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Teilen der Stadt stehen in Flammen. Diese Brände seien von russischen Drohnen ausgelöst worden, so die örtlichen Behörden. Diese hätten die Stadt in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Die Luftabwehr ist nach Angabe der Militärbehörde im Einsatz. Im Halbfinale der Fußball Nations League hat sich Spanien gegen Frankreich durchgesetzt. Die Spanier gewannen mit 5:4. Am Sonntag trifft das Team im Finale auf Portugal, das sich im ersten Halbfinale gegen Deutschland